Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Kinder, vor der Küste Irlands sank einmal ein Schiff. Es hatte seinen Kurs verloren und war auf ein Riff gelaufen. Und niemand konnte erklären, warum das passiert war, bis ein Taucher den Kompass aus dem Wrack herausholte. Dieser Kompass wurde genau untersucht und dabei fand man ein Stückchen Stahl. Wie war es dahin gekommen? Ein Matrose hatte versucht, den Kompass mit einem Messer zu reinigen und dabei war die Spitze abgebrochen und im Kompassgehäuse stecken geblieben. Dieses kleine Stückchen Stahl bewirkte, dass die Kompassnadel in die Irre geführt wurde und das Schiff dann seinen Kurs verlor und schließlich sank. Nun ist die Bibel für uns Christen so etwas wie ein Kompass. Und im ersten Glaubensartikel unserer Freikirche, der Siebenten-Tags-Adventisten, geht es um die Heilige Schrift und da steht, gelb gemarkert, die Heilige Schrift ist die höchste, maßgebliche und unfehlbare Offenbarung des Willens Gottes. Und weiter unten, die Heilige Schrift ist der zuverlässige Bericht von Gottes Handeln in der Geschichte. Und meine Frage heute in dieser Predigt ist, ist die Bibel tatsächlich vertrauenswürdig? Können wir unseren Lebenskurs sicher an der Heiligen Schrift orientieren? Oder kann es sein, dass die Bibel doch irgendwo in ihrem Gehäuse einen kleinen Defekt hat? Oder mehrere? Dass sie Irrtümer enthält? Anders gefragt, wie vertrauenswürdig ist der Kompass unseres Lebensschiffes? Kritik an der Bibel hat es schon immer gegeben. Im Mittelalter kam die Kritik vorwiegend aus dem islamischen Raum und wurde in der christlichen Welt kaum beachtet. Erst in der Neuzeit begannen die Auseinandersetzungen zwischen Kritikern und Verteidigern auf breiter Front die moderne Bibelkritik entstand. Und was wird da unter anderem behauptet? Ja, die Bücher Mose sind gar nicht von Mose, sondern sind später zur Königszeit und in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden. Oder das Buch Jesaja stammt nur im ersten Teil von Jesaja. Die weiteren Teile wurden von unbekannten Autoren verfasst. Oder einige Briefe des Apostels Paulus, des Apostels Petrus und von Johannes stammen gar nicht von ihnen. Oder insgesamt, sei es bei den Abschriften des Alten und Neuen Testaments, auch zu Überlieferungsfehlern, zu Übersetzungsfehlern, zu Abschreibefehlern gekommen, sowie zu bewussten Ergänzungen und Auslassungen. Und dann ist die Frage, ich wiederhole es, kann man wirklich in Anbetracht solcher Entstehungsprozesse von der Bibel als von einem zeitlos verbindlichen und untrüglichen Wort Gottes sprechen? Muss man nicht eher davon ausgehen, dass diese Worte und Taten von Menschen nach ihren persönlichen und nach den Vorstellungen ihrer Zeit überliefert wurden und in der Folge bruchstückhaft sind, fehlerhaft, legendenhaft? Es gibt viele Argumente, die die Zuverlässigkeit der Bibel unterstreichen und bestätigen. Man kann sie meiner Meinung nach in diese drei Gruppen gruppieren. nämlich die Qualität der biblischen Manuskripte, die Entdeckungen der Archäologie und die exakte Erfüllung biblischer Vorhersagen. Ich sage bewusst bestätigen, ich sage nicht beweisen. Denn ihr wisst, dass wir selbst mit den besten Argumenten keinen Menschen zum Glauben zwingen können. Aber historische, archäologische und naturwissenschaftliche Argumente können helfen, Vorurteile abzubauen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich bei den meisten hier Anwesenden mit dieser Predigt höchstwahrscheinlich eine offene Tür einrenne. Aber vielleicht haben wir es manchmal mit Gesprächspartnern zu tun, die versuchen, uns zu verunsichern, was die Glaubwürdigkeit der Bibel betrifft. Und außerdem haben wir junge Menschen in unseren Reihen, die vielleicht ihre Fragen haben oder Zweifel, auch dadurch, was sie in der Schule zu hören bekommen. So, das war jetzt für viele von euch vielleicht sehr theoretisch. Jetzt werde ich praktischer werden, beziehungsweise, wie ich hoffe, leichter verständlich. Denn ich nehme euch auf eine virtuelle Reise nach Caesarea Maritima, das ist in Israel. Und manche hier, die Anwesenden, waren auf den Reisen mit mir an diesen Orten. Dann werden wir nach Jordanien fahren und die Ruinenstadt Petra besuchen. Dann kehren wir nach Jerusalem und warten durch den Hiskia-Tunnel. Dann machen wir einen kurzen Abstecher zum Toten Meer, zu Qumran und kehren zum Schluss zurück nach Jerusalem. Fangen wir also in Caesarea Maritima, unsere erste Station. Das ist eine bedeutende antike Stadt am Mittelmeer, nur etwa 50 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Caesarea Maritima, das verrät schon der Name, wurde von Herodes dem Großen zu Ehren des römischen Kaisers Caesar Augustus gebaut. Erinnert ihr euch vielleicht, in welchen Zusammenhängen Caesarea Maritima im Neuen Testament erwähnt wird? Hier taufte Petrus den Hauptmann Cornelius, der ihn von Joppe, also etwa 50 Kilometer, kommen ließ. Und hier wurde Paulus 2 Jahre lang im Gefängnis gehalten, oder sagen wir, gefangen gehalten, bevor er nach Rom ausgeliefert wurde. In Caesarea Maritima ließ Herodes der Große einen Hafen anlegen. Das war damals der zweitgrößte im Mittelmeerraum. Außerdem baute er einen Tempel, einen Palast und einen Amphitheater, der damals 4000 Plätze hatte. Heute hat man das wieder hergestellt und jetzt gibt es dort Plätze für 15.000 Menschen. Es muss ein Genuss sein, hier etwas zu sehen, hinter der Bühne das Mittelmeer. Denn hier werden Musik- und Theateraufführungen durchgeführt. Außerdem wurden Bäder gebaut, Geschäftsstraßen und eine Pferderennbahn, Hippodrom nennt man das, mit 10.000 Sitzplätzen. Außerdem ein Aquädukt. Mit diesem Aquädukt, 6 Kilometer lang, hat man das Wasser aus dem Karmelgebirge in die Stadt geholt, etwa 10 Kilometer entfernt. Das alles ist aber für uns Christen unwichtig. Das Allerwichtigste ist dieser Stein. Man nennt ihn den Pilatusstein. Und zwar hat man ihn 1961 gefunden. Und dieser Stein war ursprünglich eine Treppenstufe in dem Amphitheater, das wir gesehen haben. Und das Besondere an diesem Stein ist eine Inschrift, nämlich diese Worte hier. Es ist eine bruchstückhafte Inschrift. Sie ist nicht vollständig. Ein paar Buchstaben fehlen. V hier ist für uns heute ein U. Und dieser Stein hier ist eine Kopie. Das Original ist im Israel-Museum in Jerusalem. Und dieser Text wurde wie folgt rekonstruiert. Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, erbaute und weihte das Tiberium den seligen Göttern. Es kommt euch vielleicht ein bisschen Spanisch vor, aber das Wichtige ist hier die Namensnennung. Pontius Pilatus wird hier genannt. Ihr erinnert euch, das war der Mensch, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilte. Bis zur Entdeckung dieses Steines wurde überhaupt in Frage gestellt, dass es einen Pontius Pilatus gegeben hätte. Das wurde verleugnet. Das heißt, die Nennung des Namens Pilatus ist der erste Nachweis außer der Bibel für die Existenz des Pilatus. Und jetzt stellt niemand mehr seine Existenz in Frage. Die Zweifler mussten sich geschlagen geben. Der Spaten bestätigt das, was in der Bibel steht. Wir reisen jetzt ins Nachbarland Jordanien, und zwar zu dem Dorf Wadi Musa im Süden des Landes. Hier irgendwo Wadi Musa bedeutet Tal des Moses. Ja? Und warum fahren wir dorthin? Vielleicht hier in der Nähe war der Platz, wo Mose Stein aus dem Felsen heraus sprudeln ließ. Das ist aber nicht das Wichtigste jetzt, sondern hier ist das Tor im Wadi Musa zu der rosaroten Ruinenstadt Petra. Petra ist eines der sieben modernen Weltwunder und gehört seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Aber das ist auch für uns nicht das Wichtigste. Wir besuchen Petra, weil diese Stadt einst eine bedeutende und sehr reiche Stadt war. Und zwar als Hauptstadt des Reiches der Nabatäer, so um 300 vor Christus. Vorgänger der Nabatäer sind die Edomiter und die kommen im Alten Testament vor. Und im Alten Testament wurde diese Stadt Petra Sela genannt. Und was bedeutet Sela? Felsenstadt. Die Nabatäer lebten anfänglich in einem Zeltlager inmitten der Felswände und dann begannen sie, ihre Umgebung zu gestalten. Sie gruben Gänge und Höhlen in den Sandstein und meißelten kunstvolle Fassaden aus den fast senkrechten Wänden heraus. Fast 40 Meter hoch ragen die Gebäude Fronten, in dem Fall sind es Gräber, in die Höhe, die aus dem massiven Sandstein geschlagen wurden. Und hier sehen wir, welche Grabtempel sie für ihre Könige herausgemeißelt haben. Und der bekannteste Grabtempel, den kennt ihr bestimmt aus Bildern, ist dieser hier, das sogenannte Schatzhaus des Pharao. 40 Meter hoch und 25 Meter breit. Ich erinnere mich sehr lebhaft, als ich Kind war, wurden in meiner Gemeinde in Spanien Vorträge jeden Sonntag gehalten. Und dabei wurden die sogenannten Moody-Filme gezeigt. Einige schmunzeln, also kennt ihr sie. Und eins dieser Moody-Filme war über Petra. Ich war fasziniert als Kind und Jugendlicher und hätte mir nie erträumen können, dass ich eines Tages dort sein würde, inzwischen viermal schon. In diesem Amphitheater, das nach römischem Vorbild aus dem Stein gehauen wurde, feierten bis zu 4000 Zuschauer ihre rituellen Feste. Und dann gab es auf den Höhen Opferstätte. Und hier zeige ich euch den Weg, den ich bei meiner ersten Besuch von Petra gegangen bin, obwohl ich früh am Morgen marschiert bin, wurde es dann so heiß, so schwer, so steil, dass ich dachte, meine letzte Lebensstunde sei gekommen. Ich habe wirklich gebetet. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Aber mit Gottes Hilfe und viel Schweiß kam ich oben an, wo es nicht nur eine herrliche Sicht gab, sondern ich diese Opferstätte sehen konnte. Hier wurden Tiere geopfert, ob Menschen, weiß ich nicht. Und zwar den heidnischen Göttern natürlich. Hier in der Mitte, 1072 Meter hoch, ist dann der Altar für den Hauptgott der Nabatäer in Petra. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Bewässerungssystems leiteten die Nabatäer das Wasser eines Gebirgsbachs über Tonröhren in die Stadt. Und hier sieht man ansatzweise rechts und links am Bild die Reste von diesen Wasserkanälen. Das bedeutet, sie konnten dort verborgen inmitten der Wüste Obst, Gemüse und Getreide anpflanzen. Sie schufen in Petra eine künstliche Oase. Petra wurde dank der geografischen Lage eine sehr reiche Stadt. Denn diese Stadt lag am Kreuzungspunkt mehrerer Karawanenrouten des Orients, unter anderem der sogenannten Weihrauchstraße, hier rot gezeichnet. Das heißt, alle Kamelkarawanen machten in der schattigen Stadt Station. Hier bekamen sie frisches Wasser und Nahrung, konnten Handel treiben, mussten aber auch Zoll bezahlen. Und durch die Zolleinnahmen gelangten die Einwohner Petras zu großem Reichtum. Und die Nabatäer Könige wurden sehr mächtig. Und was geschah moralisch? Mit dem Anwachsen vom Reichtum und von Luxus wuchsen in Petra auch die Grausamkeit und der Stolz. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich hin wollte, nämlich zu dem, was in Jeremia Kapitel 49 steht. Zu Edom aber sagt der Herr: Du wohnst in Felsklüften und auf hohen Bergen. Aller Welt jagst du Angst und Schrecken ein und hältst dich für den Größten. Dafür mache ich dich jetzt zum Kleinsten der Völker. Alle Welt wird dich verachten. Du kannst dein Nest so hoch bauen wie ein Adler. Ich hole dich von dort herunter. Wie Sodom und Gomorra mit ihren Nachbarstädten wird es Edom ergehen. Es wird so völlig zerstört, dass niemand dort wohnen bleibt und kein Mensch sich dort aufhalten mag. Wie töricht muss eine solche Prophezeiung auf die selbstgefälligen Einwohner dieser reichen und uneinnehmbaren Stadt gewirkt haben? Wer heute in diese Stadt will, muss zu Fuß oder auf Pferde rücken, über einen schmalen Gebirgspfad balancieren oder durch eine Felsenschlucht, Sick genannt, gehen. Und diese Schlucht ist bis zu 200 Meter tief und an einigen Stellen gerade 2 Meter breit. Und wie oder wodurch erfüllte sich diese Prophezeiung? Ganz einfach. Petra verlor ihre strategische Bedeutung. Die Römer förderten den Schiffsverkehr auf dem Roten Meer und legten Karawanen an, die Petra im Norden umgingen. Nach mehreren schweren Erdbeben sowie nach der Eroberung der Region durch die Muslime verließen 636 die letzten Einwohner dann die Stadt. Etwa 1200 Jahre galt Petra der westlichen Welt als verschollen. Man wusste gar nicht, dass es so eine Stadt gab oder wie oder wo. Erst im Jahr 1812 wurde es von den Archäologen wieder entdeckt. Wie hieß es in der Prophezeiung? Es wird so völlig zerstört, dass niemand dort wohnen bleibt und kein Mensch sich dort aufhalten mag. Heute ist Petra verlassen, eine unbewohnte Ruinenstadt. Bis vor einigen Jahren wohnten dort die Beduinen in den Felshöhlen, so ähnlich wie hier auf dem Bild. Sie hatten zwar keinen Strom, richteten aber Schulen in den Höhlen ein, um ihre Kinder bis zur sechsten Unterrichtsklasse zu unterrichten. Aber 1985 hat sie die jordanische Regierung umgesiedelt. Und zwar hier gegenüber von Petra kann man diese Siedlung anschauen, in der sich die Bewohner aber nicht so wohl fühlen. Es ist so nah, dass tagsüber die Kinder kommen und Erwachsene auch, um dort als Kameltreiber, Eseltreiber oder zu arbeiten, Wandertouren anzubieten oder Souvenirs zu verkaufen. Und abends kehren sie in ihre Siedlung zurück. Aber in der Ruinenstadt darf niemand mehr wohnen. Auch hier sehen wir, der Spaten bestätigt die Bibel, die Prophetie hat sich erfüllt. Jetzt fahren wir nach Jerusalem und wir lesen über das, was ich euch gleich zeigen werde, an zwei Stellen im Alten Testament Folgendes über den König Hiskia, was er machen ließ. Was es sonst noch über Hiskia und all seine Erfolge zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Dort ist auch aufgezeichnet, wie er den Wasserspeicher anlegen und das Wasser durch einen Tunnel in die Stadt leiten ließ. Und im Buch 2. Chronik lesen wir, die Gihon-Quelle, die sich außerhalb der Stadt befindet, ließ Hiskia abdecken und das Wasser unterirdisch in westlicher Richtung in die Davidstadt leiten. Alles, was er unternahm, gelang ihm. Hiskia wurde mit 25 Jahren, also sehr jung, König von Juda und regierte 29 Jahre. Und das war von 725 bis 696 vor Christus. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, war es vor 2700 Jahren möglich, solch einen Tunnel zu bauen? Und falls ja, ist die Existenz eines solchen Tunnels belegt? Beides können wir deutlich mit Ja beantworten. Und zwar, der Hiskia-Tunnel wurde 1839 von einem Amerikaner entdeckt. Und es ist heute sogar möglich, durch diesen 533 Meter langen Tunnel zu laufen. Hier rechts im Wasser zu warten, vorausgesetzt, man hat keine Platzangst. Alternativ gibt es im Bild rechts eine trockene Strecke, die man auch gehen kann, die kürzer ist, aber auch ziemlich eng. Hier auf dieser Karte seht ihr oben blau die Gihon-Quelle, dann die Linie blau ist der Hiskia-Tunnel. Sie haben also nicht gerade ausgegraben, sondern mit vielen Kurven wahrscheinlich dem Gestein folgend, der Zusammensetzung des Gesteins folgend. Die Gihon-Quelle war außerhalb der Stadtmauer und der Tunnel geht bis zum Teich von Siloa, der war innerhalb der Stadt. Durch den Hiskia-Tunnel flossen bis zu 50.000 Liter Wasser, um die Einwohner Jerusalems mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Was wichtig war bei einer Belagerung der Stadt durch fremde Truppen. Sehr interessant ist, das Wasser kann bis zu 70 Zentimeter hoch gehen. Als wir dort waren, wurden wir nicht ganz nass, weil es nur so bis zu den Beinen, oberhalb der Knie ging. Und sehr interessant ist, was man viel später entdeckt hat, nämlich 1880, da entdeckte man hier diese Inschrift, die davon berichtet, wie sich die Truppen, die gebohrt haben, getroffen haben, mit nur einer Abweichung von ein paar Zentimetern. Und das ohne die Geräte, Mechanismen, Peilsystemen und so weiter, die wir heute haben. Der Tunnel endet im Siloa-Teich, der wurde 2004 entdeckt, ist bei Kindern sehr beliebt und ich nehme an, dass ihr mit Siloa auch etwas verbindet, nämlich die Heilung des Blinden. Als Jesus ihm sagte, und jetzt geh zum Siloa-Teich und wasch deine Augen von dem Brei, den ich dir angestrichen habe. Der Mann gehorchte und wurde sehend. Auch hier bestätigt die Archäologie Ereignisse, die vor 2700 Jahren stattgefunden haben. Der Spaten bestätigt immer wieder die Bibel. Jetzt gehen wir zur vorletzten Station unserer Reise, nämlich in die Nähe des Totenmeeres nach Qumran. Qumran ist nicht weit von Jerusalem, etwa 20 Kilometer nur, aber etwa 325 Meter unter dem Meeresspiegel. Hier lebte um die Zeitenwende, also zur Zeit Jesu, eine klosterähnliche religiöse Gemeinschaft, die man als Essener bezeichnet. Die Archäologen fanden dort Wirtschaftsräume, einen Friedhof, eine Töpferwerkstatt, Keramikgefäße, Zisternen und Wasserbecken für rituelle Bäder. Und diese Siedlung wurde im Jahr 68 nach Christus zerstört, also 2 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Noch interessanter als diese Ausgrabung der Gemeinschaftsanlage der Essener ist aber eine Entdeckung, die Qumran weltberühmt machte. Und diese Entdeckung hat sich vor einer Woche zum 75. Mal gejährt. Im Deutschlandfunk kam in einer Morgensendung ein Bericht darüber. Die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran vor exakt 75 Jahren. Und zwar gibt es in der Nähe 11 Höhlen. Und 1947 war ein Beduinenjunge auf der Suche nach einer Ziege, warf einen Stein in eine dieser Höhlen und hörte Keramik zerbrechen. Mit seinem Freund stieg er in die Höhle ein und sie fanden 8 Schriftrollen Q1 ist die erste Höhle. Und zwar hat man insgesamt im Laufe der Zeit 900 bis 1000 Rollen gefunden. Circa 15 als Buchrollen, aber andere nur fragmentarisch, also mehr als 15.000 in Fragmentform. Die meisten sind in hebräischer Sprache verfasst und ein Großteil enthält Schriften dieser Sekte der Essener. Aber darunter sind auch alle Bücher unserer Bibel, ausgenommen das Buch Esther. Davon ist nichts enthalten. Und manche sind sogar mehrfach gefunden worden. Jesaja 21 Mal, Daniel 8 Mal und Jeremia und Hesekiel je 6 Mal. Nun entstanden viele Verschwörungstheorien, weil sich die Publikation dieser Schriften sehr hinauszögerte. Und so versuchten beispielsweise zwei britische Skandalautoren im Buch Verschlusssache Jesus dem Vatikan die größte Verschwörung der Geschichte der Christen unterzujubeln. Sie behaupteten, die Qumran-Rollen würden angeblich Geheiminformationen über Jesus enthalten. Jesus sei zum Beispiel verheiratet gewesen und hätte eine Tochter gehabt. Alexander Schick, ein Wissenschaftspublizist, schrieb Folgendes: Der deutsche Qumran-Forscher Professor Klaus Huno Hunzinger, der die Funde in den 1950er Jahren in Jerusalem mitgesichtet hat, sagt immer: Die Leute sind von einer solchen religiösen Ahnungslosigkeit, dass sie jeden Blödsinn glauben. Die Qumran-Texte sind alle veröffentlicht. Jede Behauptung einer angeblichen Vatikan-Verschwörung ist schlichtweg erlogen. Aber die große Frage, die die Gemüter, vor allem die der Bibelkritiker, bewegte, war: Wie zuverlässig sind die alttestamentlichen Bücher überliefert worden? Oder wie viele Fehler und Textfälschungen werden wir in dem Text finden, der unseren heutigen Bibeln zugrunde liegt? Oder muss das Alte Testament umgeschrieben werden? Zu dem allen kann man sagen: Nein. Das Studium dieser Schriften lässt alle diese Theorien, macht alle diese Theorien zunichte und lässt alle diese Fragen hier mit einem klaren Nein beantworten. Ist das nicht Ironie, dass gerade ein 17-jähriger Muslime hier im Links zu sehen, der hieß Mohammed Eddib, derjenige war, ein Muslime, der die erste Qumran-Höhle entdeckte? So lieferte ausgerechnet ein Muslime den größten archäologischen Beweis für die glaubwürdige Überlieferung des Bibeltextes. Und in weiten Teilen der Theologie besteht Einigkeit darüber. Die ca. 3000 uns vorliegenden handschriftlich überlieferten biblischen Texten mit ihren Varianten entsprechen dem Grundtext zu weit über 90%. Also der Text oder Bibel, egal ob Luther, Neues Leben oder was auch immer, der auf den sogenannten masoretischen Text zurückgeht, ist bestätigt worden. Man braucht die Bibel nicht neu schreiben oder ja, das Alte Testament, und man braucht nicht an der Zuverlässigkeit der Überlieferung des biblischen Textes Zweifel. Der Heilige Geist hat nicht nur den Inhalt inspiriert, sondern hat dafür gesorgt, dass auch die Abschriften und bis in unsere Zeit hinein die Überlieferung zuverlässig ist. Diese Schriften sind heute für jeden Interessierten zugänglich. Nicht nur in den Museen, Das Bild kennt ihr vielleicht, das ist die berühmte Jesaja-Rolle als Kopie im Schrein des Buches im Israel-Museum in Jerusalem. Das ist das Dach dieses Museums, Schrein des Buches, in der Form eines Deckels von einem dieser Krüge, sondern sie sind auch elektronisch abrufbar, digitalisiert, weltweit, kostenlos. Hier zum Beispiel seht ihr die 10 Gebote in der Version aus 5. Mose, entdeckt in der 4. Qumran-Quelle, Höhle. Gut, das überspringe ich. Man nimmt stark an, dass diese Schriftrollen in Jerusalem geschrieben wurden. Und dann im Blick auf die bevorstehende Eroberung Jerusalems nach Qumran gebracht und in diese Höhlen versteckt wurden. Gott sorgte also für eine starke Bestätigung der sorgfältigen Überlieferung seines Wortes. Und hier können wir wieder sagen, der Spaten bestätigt die Bibel. Und nun ganz schnell und kurz zur letzten Station. Da kehren wir nach Jerusalem zurück. Die Altstadt Jerusalem hat 8 Tore. Ich spare mir aus Zeitgründen jetzt die Beschreibung dieser Tore. Ich zeige nur 3, Jaffa-Tor, Zionstor und das größte ist das Damaskus-Tor. Ich sagte 8 Tore und 7 davon sind passierbar. Was ist mit dem 8. Tor? Es ist das sogenannte goldene Tor. Und das ist das einzige Tor in der Stadtmauer, das vom Ölberg kommend direkt auf den Tempelberg führt. Allerdings ist es seit 1541 zugemauert. Nach der christlichen Überlieferung betrat Jesus bei seinem letzten Besuch in Jerusalem die Stadt durch diese Pforte. Während die Menschen ihm zujubelten und einen Teppich mit Kleidern und Palmenzweigen ausbreiteten. Durch dieses Tor dürfte er mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane gegangen sein, direkt gegenüber, nur ein paar Schritte entfernt. Wir sehen jetzt hier das Tor vom Garten Gethsemane aus. Und hier sehen wir das Tor von der Rückseite, von der Tempelexplanade. Und da seht ihr, auch die Rückseite ist zu, aber nicht ganz, denn dort ist jetzt eine kleine Moschee. Und warum ist nun dieses Tor zugemauert? Dass dieses Tor bis zum heutigen Tag verschlossen geblieben ist, sehen jüdische Gelehrte und viele Bibelleser als Erfüllung der Prophezeiung aus Ezekiel 44. Und was steht dort? Dann sagte der Herr zu mir, dieses Tor soll geschlossen bleiben, es soll nicht wieder geöffnet werden und kein Mensch soll hindurchgehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist hindurchgegangen, deshalb soll es geschlossen bleiben. 600 Jahre nach dieser Prophezeiung ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Stadt durch dieses Tor gegangen. Und damit wurde der erste Teil der Prophezeiung erfüllt. Aber wie ist es mit dem zweiten Teil? Wer würde so töricht sein und das Haupttor zur Stadt, zum Tempelberg verschließen? Als Sultan Suleiman im Jahre 1543 die Mauern wieder erneuerte, tat er etwas Seltsames. Er ließ das Tor mit seinen Bogen und Ornamenten wiederherstellen und unmittelbar danach mit Steinblöcken zumauern. Der jüdischen Tradition zufolge wird der Messias durch dieses Tor, wenn er kommt, in die Stadt Einzug halten. Und daher sind die Gräber auf dem Ölberg gegenüber stark begehrt und sehr teuer. Die Moslems wiederum glauben, dass dies der Ort des Jüngsten Gerichts sein wird. Und so ist das goldene Tor auch heute noch fest verschlossen und ein stummer Zeuge für die Richtigkeit der biblischen Prophezeiung. Wir brauchen hier nicht einmal den Spaten zu bemühen. Ich fasse zusammen, von den stummen Zeugnissen der biblischen Welt konnte bisher nur ein Bruchteil ausgegraben werden. Es gibt in Israel ungefähr 5000 Stätten von archäologischer Bedeutung. Davon sind bis heute nur 350 erschlossen. Und hiervon wurden nur 7 Ausgrabungsorte wirklich intensiv untersucht. Ich zitiere Paulus: Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich fragte am Anfang der Predigt, können wir den Kurs unseres Lebens sicher an der Heiligen Schrift orientieren? Ist die Bibel wirklich ein vertrauenswürdiger Kompass für unsere Lebensreise? Und die Antwort ist für mich so einfach wie überzeugend. Der Kompass Bibel ist intakt. Wir können uns vertrauensvoll danach richten. Gott helfe uns dabei. Amen.